Heute im Dialog Alfred Schier mit Philipp Rösler.
Philipp Rösler gilt als größtes Talent, gar als Kronprinz der FDP. Und er war stets der Jüngste, mit 29 Jahren Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag, mit 33 Jahren Landesvorsitzender. Und jetzt in wenigen Tagen mit 35 Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Niedersachsen, selbstverständlich in beiden Positionen wieder der Jüngste in ganz Deutschland. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Moin und hallo und vielen Dank für die Einladung.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Warum geht das immer so schnell bei Ihnen?
Wahrscheinlich, wenn man einmal früh angefangen hat, dann führt sich das dann so weiter fort. Wahrscheinlich sind die Abstände zwischen den jeweils neuen Funktionen gar nicht so besonders. Aber wenn man halt sehr früh angefangen hat, dann kann es sein, dass man auch schon sehr früh dann in neue Ämter und Funktionen dann eintreten kann.
Wenn Sie in allen Positionen ein bisschen sehr jung sind, kommt es da auch mal vor, dass der eine oder andere sich nicht ganz ernst nimmt? So nach dem Motto, was will denn das Bürschchen da?
Also sagen tut das keiner, aber man hat manchmal das Gefühl, als würden die Leute das zumindest denken. Und man weiß zumindest selber, wenn man einen Fehler macht, dann würde man nicht sagen, das hat er nicht gekonnt, das hat er nicht gewusst, sondern man würde immer wissen, die sagen auch immer mit dazu, der war eigentlich viel zu jung für das Amt. Und das weiß man, das gibt einem dann nochmal zusätzliche Motivation.
Wir wollen uns einen kleinen Einspieler anschauen, eine etwas andere Selbstdarstellung.
Wir sind hier im Landtag von Hannover. Alles furztrocken und trostlos hier. Aber jetzt gibt's den neuen Harry Potter der FDP. Voll gut!
Also, wollen wir loslegen?
Ja!
Also, wie heiße ich?
Philipp.
Ja, mein Name ist Philipp Rösler. Ich bin 30 Jahre alt.
Und Fraktionsvorsitzender.
Der FDP im Niedersächsischen Landtag. Und als erstes machen wir erstmal einen Zaubertrick.
Schon wieder der olle Trick mit der Münze auf der Schnur. Zauber doch mal was richtig Wichtiges aus dem Hut, ne?
Vor 3 Monaten haben wir die Sitzplatzverordnungen in Bäckereien gestrichen. Die besagen, immer dann, wenn Sie auch noch Kaffee ausschenken wollen zum Kuchen, dass Sie 2 getrennt geschlechtliche Toiletten vorweisen müssen. Das ist jetzt abgeschafft. Jetzt reicht ein Schild, hier keine Toiletten. Und bisher hat sich noch keiner in die Hosen gemacht.
So geht's aufwärts mit Niedersachsen, jawoll! Aber mal ehrlich, Philipp, wer so liberal ist und so tolle Ideen hat, der muss doch Drogen nehmen, oder?
Also ich trinke keinen Alkohol, rauche nicht. Dafür trinke ich gerne Unmengen an Kaffee und gelegentlich auch mal ein alkoholfreies Weizen.
Der Philipp sieht auch mehr als alle anderen, weil er hat seinen Doktor in Augenheilkunde gemacht mit einem super Thema.
Einfluss einer präoperativen Hydrochlorsutalolgabe in geringen Dosen auf die postoperative Vorflimmerinzidenz nach arteriokonalen Bypass-Operationen.
Gut, dass der nicht mehr als Augenarzt arbeitet. Hätte nur ein bisschen aufgepasst.
Also mein Chef hat immer gesagt, ich bin nicht der beste Arzt, aber der fröhlichste.
Dann passt ja die Spaßpartei FDP. Vielleicht nicht der beste Politiker, aber der fröhlichste.
Ja, hier ist er, der neue Harry Potter der FDP. Jetzt muss man dazu sagen, der Film, den wir da gerade gezeigt haben, der ist schon ein paar Jahre alt. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, ihn zu zeigen, weil wir ihn einfach so nett fanden.
Das war ein Vorfilm zu einer Satire-Sendung, das muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen.
Ja, also jetzt muss man einfach zur Erläuterung sagen, dass Sie das mit dem Bauchredner zum Beispiel, da sind Sie früher häufiger damit aufgetreten, das machen Sie jetzt nicht mehr so häufig. Warum?
Das hat sich erstmal ursprünglich entwickelt. Als Arzt stellt man dann fest, dass wenn Kinder hinter das technische Gerät in der Augenerkunde müssen, das wollen die nicht so gerne. Und dann hat der Willi immer ein bisschen mitgeholfen.
Das ist die Puppe.
Und dann habe ich dann festgestellt, Erwachsene finden die eigentlich auch ganz nett. Und habe ich das eine Zeit lang gemacht, aber das habe ich dann irgendwann, ist ja jetzt schon 6 Jahre her, dann noch abgelegt.
Verträgt sich vielleicht auch nicht so ganz mit der Würde eines Ministers? Ist da auch ein bisschen die Motivation dabei?
Ja, also ich habe da schon weit vorher abgelegt, bevor überhaupt geplant gewesen ist, Minister zu werden oder was auch immer. Und es hat sich auch die Frisur beispielsweise verändert. Das fand ich jetzt eigentlich viel bemerkenswerter als alleine nur die Handpuppe.
Wie haben Sie dieses Talent eigentlich entdeckt, dass Sie das können, Bauchredner? Oder ist das, kann das jeder?
Es kann eigentlich jeder, weil die Wahrheit ist, dass die Leute eher auf die Puppe gucken und dann gar nicht sehen, wenn man so ein ganz klein bisschen dann doch die Lippen mitbewegt. Aber entscheidend war, es war halt für die Kinder, die dann eben in der Puppe dann eben noch viel mehr sehen, als das wahrscheinlich Erwachsene tun.
Wäre ja auch eine gute Eigenschaft so für Zwischenrufe im Parlament, da weiß keiner, wer es gewesen ist.
Ja, aber da gibt es genügend andere Spaßvögel, da braucht man nicht noch so eine Handpuppe dazu.
Gut, Minister, stellvertretender Ministerpräsident jetzt in Niedersachsen. Sie hätten ja auch nach Berlin gehen können. 2005 wollte Guido Westerwelle Sie zum Generalsekretär machen. Warum sind Sie in Niedersachsen geblieben?
Na, ich war ja schon mal Generalsekretär der FDP in Niedersachsen. Dann habe ich dann Guido gesagt, du, Generalsekretär war ich schon, das finde ich nicht so spannend. Aber Bundesvorsitzender, das finde ich schon ganz nett, aber das wollte irgendwie der Guido nicht. Und so bin ich dann in Niedersachsen geblieben.
Gut, die FDP, die ist ja jetzt hervorragend in dieses Wahljahr 2009 gestartet, in Hessen 16%. Warum läuft es derzeit so gut bei der FDP?
Also freuen uns natürlich, werden aber, glaube ich, auch nicht übermütig. Und gerade in Hessen war es eine Sondersituation, aber die für uns natürlich schon wichtig ist, weil sich gezeigt hat, dass die Wähler den Mut zur Wahrheit und die Standhaftigkeit bei den richtigen Positionen am Ende anerkennen. Und das ist dann durchaus Motivation für all die kommenden Wahlen.
Umfeld ja nicht so ganz einfach. Es gibt einige Leute, die sagen, die Weltwirtschaftskrise, die zeigt doch, dass die Ideologie der FDP grundfalsch ist. Weil, so sagen diese Leute, dieser immer weniger Staat, immer weniger Regeln, das hat uns doch gerade erst in die Krise geführt.
Wenn man von den falschen Voraussetzungen ausgeht und dann die Schlussfolgerung daraus zieht, dann macht man in der Tat diesen Fehler.
Was sind die
falschen Voraussetzungen? Wir brauchen einen starken Staat, aber eben nur einen starken Staat, der Regeln setzt, deren Einhaltung kontrolliert, aber eben nicht als Marktteilnehmer fungiert. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Parteien, die gerne mal wollen, dass der Staat auch Banker spielt. Das halten wir für falsch. Ludwig Erhard soll ja einmal gesagt haben, dass es wie ein gutes Fußballspiel ist. Der Staat muss Schiedsrichter sein. Hart, fair, gerecht, aber er darf nicht mitspielen. Und darauf wollen wir uns konzentrieren und darauf wollen wir auch den Staat wieder konzentrieren.
Jetzt haben Sie sich ja in Ihrer eigenen Partei vor ein paar Monaten einigen Ärger eingehandelt mit einem Aufsatz, der sich sehr kritisch mit der FDP auseinandersetzt. Es fängt schon mit dem Titel an, der heißt nämlich, was uns fehlt, was ja auch nicht besonders freundlich zur eigenen Partei ist. Ich versuche das jetzt mal mit meinen eigenen Worten zusammenzufassen, was Sie da gesagt haben. Sie haben gesagt, die FDP hat sich zu sehr reduzieren lassen auf das Image einer Wirtschaftspartei, bestimmte Werte wie zum Beispiel Solidarität, die werden bei uns, bei der FDP, vernachlässigt und wir, die FDP, wir wirken kalt, nicht emotional, nicht sympathisch genug.
Also die Hauptkritik war, dass wir bei der Wertediskussion überhaupt gar nicht stattfinden. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Liberalismus ist nicht nur eine gute Wirtschafts- und Finanzpolitik, sondern auch eine gute Gesellschaftspolitik. Denn ganz im Gegenteil, wenn Sie nicht den starken Staat haben wollen, der alles regelt, sondern eine starke Gesellschaft, dann müssen Sie auch mit dazu beitragen, dass es eben eine starke Gesellschaft gibt. Und eine Gesellschaft wird stark, wenn sie eigene Werte hat, die jedem Einzelnen von uns, so dass sie Haltungen vermittelt. Und dazu zähle ich nicht nur Wirtschaftspolitik, sondern auch Familienpolitik, Diskussionen über Heimat und auch Bildungspolitik. Das habe ich mir gewünscht, das habe ich in die Diskussion geworfen und ja auch doch einiges erreicht. Denn nach der Bundestagswahl 2009 will die FDP, und zwar die gesamte FDP, nochmal an das Grundsatzprogramm herangehen und vielleicht anders diskutieren als bisher und noch mehr Werte einbringen, als das bisher der Fall gewesen ist.
Was hat denn der Bundesvorsitzende, was hat denn Guido Westerwelle zu dieser Kritik gesagt?
Ja, vor allem hat er gesagt, zeitlich, meine Forderung war ja jetzt und gleich, wie das bei jungen Politikern vielleicht der Fall ist. Er sagt, im Rahmen der Bundestagswahl werden wir genügend andere Themen und andere Aufgaben haben, das werden wir zeitlich nicht schaffen. Aber selber, glaube ich, hat er insbesondere die Bedeutung von Bildungspolitik ja auch für sich selber mit aufgenommen. Es gibt jetzt keine Rede mehr von Guido Westerwelle seit dem letzten Jahr, wo nicht das Thema Bildung eine entscheidende Rolle spielt, neben den anderen Themen wie Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Aber so richtig dringt die FDP damit ja immer noch nicht durch. Und ich sage mal, die FDP ist ja auch nicht ganz unschuldig daran, wenn man immer Steuersenkungen fordert, dann wird man halt auch nur als Steuersenkungspartei wahrgenommen.
Also wir bleiben auch gerade in Krisenzeiten dabei, dass es Sinn macht, die Menschen zu entlasten, um so deren Leistungsfähigkeit zu stärken und zum Überwinden der Krise zu nutzen. Also es ist richtig, die Menschen durch Steuersenkung und Entbürokratisierung zu entlasten. Aber das eine zu tun, schließt das andere nicht aus. Wenn Sie, wie gesagt, eben als Alternative zum starken Staat eine starke Gesellschaft brauchen, dann brauchen Sie eben etwas mehr als nur Steuersenkung. Und da machen wir auch Angebote, zunehmend im Bereich Bildung und in anderen Themen. Insofern sind wir da, glaube ich, auf gutem Weg.
Die ganze Welt ist fasziniert von Barack Obama. Sie auch?
Auf jeden Fall, alleine wie es ihm gelungen ist, Menschen für Politik zu begeistern, das finde ich beeindruckend. Gerade in schwierigen Zeiten Menschen in so enormen Massen an die Politik heranzuführen, ist eine großartige und grandiose Leistung. Und das wird ihm, glaube ich, auch bei den vielen schwierigen Entscheidungen, die jetzt anstehen, mit Sicherheit helfen.
Bis vor kurzem hätte sich das ja keiner vorstellen können, dass man ein schwarzer US-Präsident werden könnte. Jetzt will ich Ihnen ja um Gottes Willen keine zu große Schuhe anziehen, indem ich Sie mit Barack Obama vergleiche. Aber trotzdem, bis vor kurzem hätte sich das ja auch in Deutschland keiner vorstellen können, dass einer so eine rasante Karriere macht wie Sie, obwohl man auf den ersten Blick sieht, der ist nicht hier geboren. Mhm.
Wahrscheinlich ist die gute Nachricht dann an solchen Entwicklungen, dass die Gesellschaft längst viel weiter ist, als sich der eine oder andere das vorstellen will. Also eigentlich ist die Gesellschaft viel positiver eingestellt, auch neuem gegenüber, als man das manchmal erwartet. Und das finde ich einfach durchweg eigentlich eine gute Nachricht in schwieriger werdenden Zeiten.
Jetzt müssen wir ja Ihre Herkunft, nicht jeder kennt Philipp Rösler so genau, ein bisschen erklären. Sie sind 1973 geboren in Vietnam. Das war auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs.
Und mein Vater war Berufssoldat, Pilot und hat dann während der Ausbildung...
Ihr Vater ist Deutscher, aus der Bundesrepublik. Also nicht Ihr leiblicher Vater, sondern Ihr Adoptivvater.
Genau. Original Hamburger Jung und war dann in der Ausbildung in den USA und hat dort viel mit vietnamesischen Soldaten, die als Partner dort ausgebildet wurden, zu tun gehabt und hat damals mit meiner Mutter gesagt, wir haben schon zwei leibliche Kinder und bevor wir noch weitere Kinder in die Welt setzen, kümmern wir uns doch um diejenigen, die aufgrund der Kriegswirren eben ihre Eltern verloren haben. Und dann haben sich meine Eltern entschieden, mich zu adoptieren und dann bin ich mit 9 Monaten nach Deutschland gekommen.
Also man muss dazu sagen, Sie waren in einem katholischen Waisenhaus in der Nähe von Saigon. Kennen Sie Ihre leiblichen Eltern? Wissen Sie etwas über die?
Nein, überhaupt gar nicht. Und man geht auch davon aus, dass in der Zeit sehr viele Kinder ja in den Kriegswirren dann in so Waisenhäuser gekommen sind. Und dann haben auch viele Betreuer dann gesagt, sie haben dann einfach auch die Unterlagen einfach ausgefüllt, um die Dokumente ausgefüllt zu haben. Also selbst wenn man eine Geburtsurkunde hat, wo Namen draufstehen, weiß man nicht, ob die echt sind oder nicht. Aber es war für mich eigentlich auch nie ein Thema, da irgendwie weiter nachzuforschen oder zu suchen.
Nie so das Bedürfnis gehabt, ich will mal wissen, wo ich eigentlich herkomme von Geburt?
Ich habe mir das immer so erklärt, dass man ja nur etwas sucht, wenn einem etwas fehlt. Und mir fehlt nichts. Mein Papa war immer mein Papa. Und hat mir zwar erklärt, also formal bin ich dein Stiefvater, aber ich bin dein Vater, du bist mein Sohn, Punkt. Und das war dann für mich klar. Und so haben wir das immer gelebt auch. Und deswegen hat sich nie die Frage nach anderen Eltern gestellt, weil meine Eltern waren hier und sind jetzt immer noch hier.
Also mit 9 Monaten sind Sie aus Vietnam nach Deutschland gekommen und Sie waren dann ganz lange nie mehr in Vietnam. Ich glaube, jetzt vor 2 oder 3 Jahren sind Sie mal wieder nach Vietnam gegangen.
Und 2006 war ich dann das erste Mal da, auch auf Betreiben meiner Frau, die gesagt hat, Mensch, wenn wir eines Tages mal Kinder kriegen, dann müssen wir denen ja auch erzählen, wo der Papa herkommt. Und dann sind wir nach Vietnam gereist und es war ein tolles Land, es war spannend. Aber ich hatte da keine emotionale Beziehung zu, sondern eher intellektuell, dass man sich das angeguckt hat. Aber
das ist wichtig, dass da irgendwie was geklingelt hat bei Ihnen?
Nein, gar nicht. Also da bin ich, glaube ich, urdeutsch, wenn man so will. Wenn ich Sie angucke, dann sehen Sie europäisch aus. Nur wenn Sie mich angucken, dann sieht man halt, dass ich eine etwas flachere Nase habe und wie meine Schwestern immer gesagt haben, mandelförmige Augen, also asiatischen Ursprungs bin. Aber ansonsten fällt das mir jedenfalls nicht im Alltag weiter auf. Und deswegen erlebe ich das auch nicht so, dass man sich hier fremd fühlen könnte, weil man anders aussieht.
Ihre Adoptiveltern, also Papa und Mama, wie Sie das jetzt sagen, die haben sich mit 4 Jahren getrennt und sie sind dann, das war damals, glaube ich, noch ungewöhnlicher, als das heute auch immer noch ist, sie sind bei ihrem Vater geblieben, der sie dann alleine großgezogen hat.
Also bin ich meinem Papa natürlich auch sehr dankbar dafür, ein originales Vaterkind, weil er sich dann wirklich intensiv um mich gekümmert hat. Alleinerziehender Vater, so in den 70er, 80er Jahren bei der Bundeswehr, Berufssoldat, war eher selten. Aber er hat dann gesagt, nein, ich habe hier Verantwortung für jemanden übernommen. Und die Verantwortung, die will ich wahrnehmen, bis der Junge groß geworden ist. Und hat das auch immer getan, auch zulasten seiner eigenen militärischen Karriere.
Mhm. Haben Sie Ihre Mutter vermisst?
Eigentlich nie. Also wir hatten so lockeren Kontakt, auch nach der Scheidung. Aber vermisst habe ich eigentlich nie was. Also mein Papa und ich, wir waren uns eigentlich immer Familie selbst genug.
Wie war das denn mit den Mitschülern, als Sie jung waren? Haben die Sie spüren lassen, dass Sie irgendwie was anderes sind, nicht dazugehören?
Eigentlich nicht. Im Gegenteil, man hat ja dann oft auch so Jugendbanden, wie das so in der Grundschule manchmal üblich ist. Und gab auch nie Beleidigungen, weil die eigentlich immer gedacht haben, Asiatenmensch, der kann bestimmt Karate. Und da war ich immer der Star auf dem Schulhof, also ich hatte da eigentlich nie Probleme mit.
Ich habe mal den Satz von Ihnen gelesen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Fällt Ihnen so ein Satz leichter, weil die Tatsache, dass Sie Deutscher sind, nicht so selbstverständlich ist?
Also ist für mich natürlich schon wichtig, weil man dem Land einiges gegenüber empfindet, wo man aufgenommen wurde, groß geworden ist. wo man glücklich ist. Also ich glaube schon, dass das eine besondere Bedeutung hat. Vielleicht, wenn man woanders herkommt, nimmt man das dann noch intensiver wahr, aber da eher intellektuell und nicht so sehr emotional dann.
Sie sind zur Bundeswehr gegangen, haben sich für 16 Jahre verpflichtet, haben dort Ihre Ausbildung zum Arzt gemacht. So gerade in Ihrer Generation ist ja bei denen, die Abitur gemacht haben, das ist, ich sage ja, eher die Ausnahme, dass einer sich zur Bundeswehr bekennt. Ich glaube, mindestens die Hälfte der Abiturienten verweigert ja den Wehrdienst in Deutschland. Hat das auch damit zu tun, dass Sie vielleicht doch ein anderes Verhältnis zu Ihre Heimat Deutschland haben, als einer, dem das halt in die Wiege gelegt ist?
Ja, es ist eine Kombination aus mehreren Gründen immer so gewesen. Also einmal, weil mein Vater natürlich Berufssoldat war und damit er das mit dem Alleinerziehenden hinbekommt, hat er mich dann mit in die Kaserne genommen, als ich noch klein war. Die Bundeswehr hat das gestattet, dass ich dort Mittagessen durfte. Mein Vater hat zwar bezahlt, aber das war einfach erlaubt. Und dann ist man natürlich auch geprägt worden. Das hat den Berufswunsch mit ausgemacht. Und natürlich im Späteren auch zu sagen, jawohl, ich habe von diesem Land viel bekommen, also möchte ich ein Stück weit auch zurückgeben. Und dann habe ich mich diesem Land eben als Zeitsoldat verpflichtet.
Ist mir vorhin aufgefallen, dass Sie bei den Werten, die Sie aufgezählt haben, um die sich die FDP ein bisschen mehr kümmern sollte, auch der Wert Heimat ist. Mhm. Also ich würde mal sagen, das ist ein Wert, den ich als allerletztes mit der FDP identifizieren würde.
Ja, manche denken übrigens nicht nur liberal, sondern dass Heimat eher spießig, brav und langweilig ist. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Gerade in Zeiten, in denen es weltweiten Güterverkehr gibt, Warenverkehr, Dienstleistungs- übrigens auch Kapitalverkehr, gerade in solchen Zeiten brauchen die Menschen einen festen Standpunkt, von dem aus sie die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung überhaupt erst annehmen können, um das auch positiv zu begreifen. Und aus meiner Sicht ist dieser feste Standpunkt eben ein gutes Zuhause, die Heimat der Menschen vor Ort. Und deswegen finde ich persönlich das gerade in der heutigen Zeit so wichtig.
Warum hat denn bei Ihnen die Integration in Deutschland so perfekt geklappt und bei Millionen anderen scheitert sie?
Ich glaube, Integration kann man integrieren, kann man nur etwas, was vorher nicht mit dazugehört oder dabei war. Und das war bei mir ja nie der Fall. Also mein Vater hat mich immer so angenommen wie ein leibliches Kind. Und das hat da nie eine Rolle gespielt. Und auch das gesamte Umfeld, meine Geschwister, meine Familie, meine Freunde, waren immer aus dem gleichen Milieu, Kulturkreis. Also hat Integration war eigentlich gar kein Thema in der Form.
Kann man dann aus Ihrer Biografie, die ja sehr erfolgreich ist, irgendwas lernen, wie es vielleicht klappen könnte, Migranten zu integrieren?
Ja, ich glaube, je natürlicher und unbefangener man auch Fremden gegenüber ist, desto einfacher ist auch am Ende Integration. Wenn man ständig mal fragt, wer bist du, wo kommst du her? Und das vielleicht gerade in der Pubertät ist, wenn man noch so in so einer verletzlichen Phase ist als junger Mensch und dann gefragt wird, sag mal, bist du eigentlich Deutscher? Du siehst doch gar nicht so aus. Ich glaube, das führt dann dazu, dass man sich als Gefragter dann selber die Frage stellt, sag mal, ja, bin ich denn eigentlich Deutscher? Und dann ist man schon von dieser Frage aber heimatlos.
Das ist doch bei Ihnen quasi zwangsläufig. Also wenn einer aus Italien kommt und in Deutschland aufwächst, das sieht man ja nicht unbedingt. Aber bei Ihnen, man sieht das einfach, ja, dass da irgendwie zumindest bei den Vorfahren jemand mal aus Asien gekommen sein muss. Also das war doch wohl zwangsläufig, dass Ihnen ständig diese Fragen gestellt wurden, oder?
Ja, das ist, vor allem in der Politik fragen dann viele Kollegen, Herr Rösler, wo kommen Sie denn her? Und dann sage ich, na, ich komme aus Hannover. Kritische Blicke und dann so, naja, so haben Sie schon mal ins Spiegel geguckt? Ja. Und dann sage ich, naja, okay, sieht man mir ja an, ein bisschen südlicher ist es schon. Genau genommen komme ich aus Bückeburg. Mhm. Und spätestens dieser Sekunde wissen die Menschen, Mensch, da ist also noch viel mehr. Und meine Auffassung ist, dass Heimat ist nicht einfach nur ein Ort, sondern ein Gefühl. Und das versuche ich eben so deutlich zu machen. Und wenn man das so lebt, dann wird das auch akzeptiert. Jedenfalls hatte ich bisher damit noch nie Probleme.
Wie als Politiker haben wir unheimlich viel Kontakt mit Menschen. Wie reagieren denn die Menschen darauf, dass sie anders aussehen?
Also in der direkten Ansprache eigentlich nie. Wenn man dann solche Begebenheiten hat, dann schon eher. Da weiß man, dass die Menschen sich das im Kopf denken. Mensch, wo kommt er eigentlich her? Aber es wird dann eigentlich nie thematisiert. Sondern wenn die Menschen mit mir Kontakt haben, dann geht es um tagespolitische Fragen. Kommt die Umgehungsstraße hin? Wie wird die Schule finanziert? Aber diese Fragen werden eigentlich jetzt nicht mehr gestellt.
Ich habe mal gehört, dass zu Anfang Ihrer politischen Karriere, wenn man dann in der CDU-Fraktion über Sie geredet hat, dann hieß es der Chinese. Stört Sie sowas?
Nee, stört mich nicht, zumal ich das ja nie mitbekommen habe, sondern erst in dem Artikel, wo es sich dann aufgelöst hat, dass sie es jetzt ja wohl aus Respekt nicht mehr tun, aber zumindest zu Anfang. Aber da das ja hinter dem Rücken anderer Leute ist, kriegt man das ja nicht mit. Insofern hat mich das da nicht gestört.
Sie haben Familie, Sie sind verheiratet, Ihre Frau ist Ärztin wie Sie und jetzt haben Sie auch noch seit Oktober Zwillinge. Ja. Gratuliere, zwei Mädchen. Ich habe mir sagen lassen, mit Zwillingen, das sei besonders stressig, weil immer wenn die eine schläft, dann schreit die andere und weckt dann die erste wieder auf. Wie ist es mit ihrem Schlaf?
Also irgendwie aufwecken scheint nicht zu funktionieren. Also wenn die eine schläft, dann hat sie die Ruhe weg. Aber in der Tat, man muss es gut organisieren. Also füttern, wickeln und so weiter, das muss alles in einem Ablauf sein. Das funktioniert aber ganz gut.
Ist es denkbar, dass ein Politiker in einer Position wie Sie auch mal Erziehungselternurlaub nimmt?
Ja, haben wir auch dran gedacht, aber ich glaube, es würde keiner akzeptieren, wenn man dann ein neues Amt annimmt und dann plötzlich ein Jahr lang weg ist oder auch nur ein paar Monate. Da erwartet man schon, dass der Wirtschaftsminister dann Termine wahrnimmt vor Ort. Soweit wird das wahrscheinlich nicht gelingen, so schön das auch wäre.
Haben Sie irgendwie so eine Grenze gesetzt und gesagt, okay, also so viel Zeit muss ich haben für meine Kinder, den und den Tag nehme ich mir frei oder das und das ist einfach meine Sache, das mache ich?
Ja, also wir versuchen möglichst den Sonntag uns so ein bisschen frei zu halten. Manchmal ist es einfach so, dass da Parteitage sind, dann geht es nicht anders, aber das versucht man bei der Terminplanung schon zu regeln und dann eben morgens ganz früh, wenn man aufsteht, dass man dann noch Zeit für die Kinder hat, weil meist kommt man als Politiker abends spät nach Hause, da ist dann eher weniger Zeit.
Das kann ja mit den Kindern nur funktionieren, wenn Ihre Frau dann sagt, okay, ich kümmere mich um die Kinder. War das eine heftige Diskussion bei Ihnen zu Hause? Ja. Weil Ihre Frau ja könnte ja auch eine schöne Karriere als Ärztin haben. Ja?
Sie wird auch, denke ich, eine schöne Karriere als Ärztin machen, denn das Ziel ist immer, dass sie selbstverständlich wieder in das Berufsleben zurückkehren wird, um die Facharztausbildung zu Ende zu machen, um dann Fachärztin und auch für Onkologie zu werden. Aber meine Frau kommt zum Glück auch aus einem Politikerhaus, auch Liberale. Und da weiß sie so ein bisschen, wie die Belastungen für Familien sind, wo dann der eine Partner womöglich politisch aktiv ist.
Einen interessanten Satz von Ihnen habe ich gelesen. Mit 45 soll Schluss sein in der Politik. Warum?
Also ich glaube, Politik verändert einen. Man wird dann misstrauischer und man erkennt ganz oft dann, dass Politiker mit großartigen Lebensleistungen am Ende, weil sie den Abgang nicht richtig geschafft haben, dann doch ihre Lebensleistung selber in der öffentlichen Wahrnehmung schmälern. Und das möchte ich nicht. Gute Schauspieler, gute Politiker haben eins gemeinsam. Sie müssen dann gehen, solange das Publikum noch klatscht. Ich hoffe, das ist dann noch in 10 Jahren der Fall. Und dann habe ich auch noch ein Alter, wo ich wirklich was Neues noch anfangen kann.
Wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit, um Bundesvorsitzender oder Bundesminister zu werden.
Zeit hätte ich, aber ich habe immer gesagt, mein Weg ist der landespolitische Weg. Ich möchte gerne Landesvorsitzender werden, werde demnächst dann Landesminister. Und ich glaube, die Stärke einer Partei macht sich auch aus, wenn sie nicht eine Frau ohne Unterleib sind auf Bundesebene, sondern wenn sie auch stark in den Landesverbänden sind. Weil vor Ort kennen einen die Menschen und die sagen dann, FDP weiß ich nicht genau, aber den kenne ich, den finde ich kompetent, sympathisch, authentisch und dann wähle ich die Partei. Und wenn man das vor Ort hat, und da ist die FDP ja gerade dabei, in den Ländern sich das aufzubauen, dann ist das auch im Interesse einer Bundespartei und zu ihrem Erfolg.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Kritik, die Sie an Ihrer Partei geübt haben. Wenn da so Begriffe fallen wie Solidarität, heißt das in der Konsequenz, dass Sie die SPD gerne etwas mehr in die Mitte oder mehr nach links verrücken würden?
Nee, da würde ich mich gar nicht um die SPD scheren. Wir sind ja bald gleich groß. Sondern ich glaube,
dass Sie die FDP mehr in die Mitte oder nach links rücken würden.
Aber auch hier sagen wir klar, für mich ist wichtig, bisher beanspruchen gerade die Linken den Begriff Solidarität. Und in seinem ursprünglichen Sinne ist auch Solidarität ein urliberaler Begriff. Der heißt nämlich eigentlich, der Starke hilft dem Schwachen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und in der Diskussion hat sich der Begriff eher darauf konzentriert, über sozialstaatliche Transfersysteme zu diskutieren und nicht mehr über die wirkliche Hilfe starker für Schwache. Und die finden Sie in ganz anderen Bereichen, nicht im Gesundheitssystem oder Rentensystem alleine, sondern Sie finden sie in der Familie, wo Eltern ihren Kindern helfen, eines Tages Kinder ihre Eltern. Sie finden sie im Sportverein, in Bürgerinitiativen, in Tafeln, Kirchen, Religionsgemeinschaften, was auch immer. Und wer wirklich für die Bürgergesellschaft eintritt, und das nehmen ja Liberale für sich in Anspruch, der versteht Bürgergesellschaft nicht als eine Gesellschaft einiger weniger Honoratioren, sondern eben als eine Gesellschaft mit möglichst vielen Orten gelebter Solidarität. Und das ist mein Anspruch, das stärker auch ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Das gehört zum Liberalismus mit dazu. Und deswegen ist aus meiner Sicht Solidarität ein urliberaler Begriff.
Sie haben jetzt, wir haben bei den letzten Wahlen beobachtet, dass die Wahlbeteiligung immer weiter zurückgeht. Sie haben das ja auch selber bei der Begründung angeführt, warum Sie mit 45 da Schluss machen wollen in der Politik. So, das Vertrauen in die Politik, in die Politiker ist relativ gering. Was könnte man da tun?
Also wir haben es ja, glaube ich, gerade in Hessen gezeigt. Sie müssen vor der Wahl all die Dinge ankündigen, die Sie vorhaben oder auch die Sie nicht vorhaben, Stichwort Koalition. Sie müssen sie nach der Wahl, wie vor der Wahl versprochen, 1:1 einhalten. Und hinterher muss es dann auch noch funktionieren. Und das darf nicht zufällig sein, sondern es muss die Regel in Ihrem politischen Handeln sein. Und so können Sie dann langfristig wieder Vertrauen in Politik insgesamt aufbauen. Das hat in Hessen geklappt, auch schon 2005 zur Bundestagswahl. Und das muss in vielen anderen thematischen Fragen dann auch gelten. Anders wird das nicht funktionieren. Sonst wenden sich die Menschen erst von den politischen Parteien, aber dann auch von unserem politischen und gesellschaftlichen System ab. Und das wäre dann eben das Ende unserer Demokratie.
Wir haben über Barack Obama gesprochen, diese ungeheure Faszinationskraft, die er ausgeübt hat. Ist das ein Vorbild für Sie?
Ja, man stellt sich immer die Frage, was ist Aufgabe von Politik? Ich meine, eine Gesellschaft mit zu gestalten, mit zu führen, ist Aufgabe von Politik. Und dann müssen Sie den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, möglichst kompetent sein, dass es dann auch die richtigen Entscheidungen sind. Und sie müssen, und das hat Barack Obama eindeutig bewiesen, eben die Fähigkeit besitzen, Menschen motivieren zu können, die getroffenen Entscheidungen auch umzusetzen. Das finde ich bemerkenswert. Insofern ist das mein Wunsch, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, kompetent zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann eben auch Menschen motivieren zu können. Wobei das Letzte auch das Schwierigste ist.
Das ist ja ein Riesenpfund, das Obama jetzt hat, dass er wirklich die Menschen so begeistern kann, auch vielleicht begeistern kann, gewisse Risiken einzugehen oder gewisse Lasten auf sich zu nehmen. Kann man sich da was abgucken? Wie macht er das? Wie schafft er das, die Leute so zu überzeugen von dem, was er da sagt?
Also ich glaube, wenn man versuchen würde, jemanden zu kopieren, dann wird das nicht gelingen, weil sie dann im Moment nicht mehr authentisch sind und dann kann das Ganze nur schiefgehen. Aber natürlich guckt man sich an, was sagt er, wie handelt er. Und da glaube ich schon, dass auch hier dieses Prinzip geht, dass er ganz offen und ehrlich sagt, wir haben eine Menge Probleme, was auf uns zukommen wird, wird nicht leicht werden, aber gemeinsam kann man das schaffen. Und wenn man den Menschen auch nichts vormacht und auch keine unerfüllbaren Erwartungen weckt, sondern mit der Wahl konfrontiert, dann sind sie auch eher bereit, Einschnitte heute mitzumachen, in einem Vertrauen darauf, dass es morgen besser werden kann. Und ich glaube, das ist sein Weg und daraus kann Politik weltweit lernen.
Jetzt haben Sie sich ja selber noch 10 Jahre Zeit gegeben in der Politik. Gibt es etwas, was Sie da noch erreichen wollen, damit Sie wirklich mit 45 sagen können, jetzt kann ich beruhigt aufhören?
Ja, gerade jetzt in dem zukünftigen Amt des Wirtschaftsministers in wirtschaftlich schwieriger werdenden Zeiten ist mein kurzfristiges Ziel, dass ich mit dazu beitragen kann, dass sich Niedersachsen nicht unterkriegen lassen wird. Und natürlich muss das Ziel dann langfristig sein, auch am Ende das Ziel von Vollbeschäftigung wieder zu erfüllen. Und das heißt, dass jeder, der Arbeit sucht, auch einen Arbeitsplatz erhalten kann. Das ist ein großes Ziel. Das wird übrigens nicht nur eine Frage der Wirtschaftspolitik sein, sondern mindestens genauso wichtig ist da die Bildungspolitik, dass da schon jedes Kind überhaupt einen Bildungsabschluss bekommt. Aber das sind so Vorstellungen, ob man das in 10 Jahren schafft, weiß ich nicht. Genau, aber zumindest muss man sich das Ziel vornehmen, gemeinsam mit vielen anderen.
Das war heute im Dialog mit Philipp Rösler. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu Hause. Wenn Sie einen Dialog mal verpasst haben, Sie wissen, im Internet unter www.phoenix.de gibt es jeden Dialog der letzten Jahre zum Herunterladen, zum nochmal anschauen. Und jetzt gute Unterhaltung bei unserem weiteren Programm.